Das Dark Mountain Project ist eine Randerscheinung. Guy McPherson ist eine Randerscheinung. Ebenso wie John B. McLemore. Aber eine Bedrohung durch den Klimawandel besteht darin, dass die Ausprägungen des ökologischen Nihilismus, die diese Männer verfolgen, Eingang in die Mehrheitsmeinung finden könnten. Und wenn Ihnen die Vorhersagen dieser Vertreter vertraut vorkommen, ist das ein Zeichen dafür, dass ein Teil ihrer Ängste und ihrer Verzweiflung schon heute auf die Zukunftserwartungen vieler anderer abfärben. Im Internet hat die Klimakrise zur Ausbreitung des sogenannten Ökofaschismus geführt. Einer Bewegung, die tun will, was immer nötig ist und dabei auch die Überlegenheit der weißen Rasse propagiert und den Klimabedürfnissen einiger weniger Priorität einräumt. Im linken Spektrum nimmt die Bewunderung für den Klimaautoritarismus von Xi Jinping zu. In den Vereinigten Staaten findet sich dieser Alleingangsimpuls des Umweltseparatismus vor allem bei Rechtsextremisten. Bei Leuten wie Cleven Bundy und seiner Familie und all den selbstherrlichen Siedlern, die die Gesellschaft in den Jahrhunderten seit der Landverteilung und den damit verbundenen Auseinandersetzungen so unkritisch mythologisiert hat. Vielleicht ist es eine Reaktion darauf, dass die liberale Umweltschutzbewegung sich vornehmlich einem pragmatischen Ansatz verschrieben hat und eher zu mehr gemeinschaftlichem Engagement neigt als zu weniger. Möglicherweise spiegelt das aber auch nur die speziellen Anforderungen der Sache wider. Wenn man jemanden ausschließt, besteht immer die Gefahr, dass er genau das tut, was man befürchtet hat und der Erde Schäden zufügt, die alle betreffen. Aber dieser Pragmatismus treibt seine eigenen Blüten. Etwa, dass viele derer, die sich als praktische Technokraten der umweltbewussten, gemäßigten Linken verstehen, glauben, dass sich der Klimawandel nur durch eine Mobilmachung abwenden lässt, deren Ausmaß der in den USA im Zweiten Weltkrieg entspricht. Sie haben recht. Das ist eine absolut nüchterne Einschätzung der Größenordnung dieses Problems, der selbst eine nicht unbedingt für Hysterie bekannte Institution wie der Weltklimarat 2018 beipflichtete. Aber gleichzeitig ist das ein Unterfangen, dessen Ehrgeiz so sehr im Widerspruch zur gegenwärtigen politischen Stimmung in fast allen Teilen der Welt steht, dass es schwer ist, sich keine Sorgen darüber zu machen, wie es sich eigentlich auswirkt, wenn diese Mobilmachung ausbleibt. Auf die Erde, ja, aber auch auf das politische Engagement derer, die sich am stärksten für den Umweltschutz einsetzen. Denn es ist wirklich so, diejenigen, die zu einer massenhaften Mobilmachung aufrufen, heute und keinen Tag später, können als Umwelttechnokraten betrachtet werden. Links von ihnen stehen diejenigen, die nur eine politische Revolution für die Lösung halten. Und selbst dort herrscht bald dichtes Gedränge, aufgrund von Texten, die zur Kategorie Klimapanikmache zählen, der so mancher sicherlich auch dieses Buch zuordnen würde. Das ist in Ordnung, denn ich empfinde Panik. Damit bin ich nicht allein. Und wie diese weit verbreitete Panik unser ethisches Handeln den Mitmenschen gegenüber und die Politik, die aus diesem Handeln erwächst, prägen wird, zählt zu den entscheidenden Fragen, vor die das Klima die Erdbewohner stellt. Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, warum die Aktivisten in Kalifornien so sauer auf ihren Gouverneur Jerry Brown waren, obwohl er, kurz bevor er aus dem Amt schied, ein enorm ehrgeiziges Klimaschutzprogramm durchsetzte. Doch in ihren Augen bemühte er sich nicht nachdrücklich genug um einen Abschied von den fossilen Brennstoffen. Ähnliches gilt auch für andere Staatenlenker, von Justin Trudeau, der sehr gern über Klimaschutzmaßnahmen spricht, aber gleichzeitig mehrere neue kanadische Ölpipelines genehmigt hat, bis hin zu Angela Merkel, in deren Regierungszeit die Menge der Energie aus erneuerbaren Quellen rasant angestiegen ist, die aber gleichzeitig die Atomkraft so rasch heruntergefahren hat, dass die Versorgungslücke nun zum Teil von den bestehenden Kohlekraftwerken gestopft wird. Dem Durchschnittsbürger dieser Länder mag die Kritik extrem vorkommen. Aber sie basiert auf sehr nüchternen Berechnungen. Die Welt hat noch maximal 3 Jahrzehnte Zeit, um sich vollständig vom Kohlenstoff zu emanzipieren. bevor wirklich verheerende Klimakatastrophen losbrechen. Einer Krise dieses Ausmaßes kann man nicht mit halbherzigen Lösungen beikommen. In der Zwischenzeit nimmt die Umweltpanik zu und mit ihr die Verzweiflung. Als beispiellose Wetterereignisse und unablässige Forschungen der Umweltpanikfraktion in den letzten Jahren immer mehr Stimmen zuführten, kam unter Klimajournalisten und Autoren ein harter Wettstreit um die richtige Terminologie auf, mit dem Ziel, neue, deutliche Formulierungen zu finden. Etwa Richard Heinbergs »Toxisches Wissen« und Chris Bartkes »Malthusianische Tragik«. Um die demoralisierende oder demoralisierte Reaktion der restlichen Welt in einen wissenschaftlichen Rahmen zu fassen. Für die Gleichgültigkeit der Umwelt gegenüber, die vom modernen Konsumenten erwartet wird, hat die Philosophin und Aktivistin Wendy Lynn Lee den Begriff Öko-Nihilismus geprägt. Stuart Parkers Klimanihilismus geht leichter über die Lippen. Bruno Latour, ein notorischer Aufrührer, nennt die Gefahr einer wütenden, durch eine Politik der Gleichgültigkeit befeuerten Umwelt ein Klimaregime. Außerdem gibt es die Begriffe Klimafatalismus und Ökozid, sowie den von Sam Chris und Ellie Mae O'Hagan in einer psychoanalytischen Argumentation gegen den unaufhörlichen öffentlichen Optimismus der Umweltschützer verwendeten Ausdruck menschlicher Futilitarismus. Das Problem ist, wie sich herausstellt, nicht die übergroße Anzahl an Menschen, sondern ein Mangel an Menschlichkeit. Der Klimawandel und das Anthropozän stellen den Triumph einer untoten Spezies dar. Ein gedankenloses Schlürfen in Richtung Aussterben. Aber das ist nur eine schiefe Imitation dessen, was wir wirklich sind. Das macht die politische Depression so wichtig. Zombies sind nicht traurig und sie fühlen sich sicher nicht hilflos. Sie existieren einfach nur. Die politische Depression ist im Grunde die Empfindung eines Lebewesens, das davon abgehalten wird, es selbst zu sein. Trotz aller Niedergeschlagenheit und Schwäche ist es ein Protestschrei. Ja, politisch Depressive haben das Gefühl, sie wüssten nicht, wie man ein Mensch ist. Doch tief unter der Verzweiflung und den Selbstzweifeln findet sich eine wichtige Erkenntnis. Wenn sich Menschlichkeit durch die Fähigkeit definiert, innerhalb der eigenen Umgebung bedeutungsvoll zu handeln, sind wir nicht wirklich oder noch nicht menschlich. Der Romanautor Richard Powers weist auf eine andere Art von Verzweiflung hin. Die Einsamkeit der Spezies, die für ihn nicht das ist, was die Umweltzerstörung in uns auslöst, sondern das, was uns dazu antreibt, ungehindert fortzufahren, nachdem wir gesehen haben, welche Spuren wir in der Welt hinterlassen. Das Gefühl, wir seien ganz allein hier und es gäbe keine sinnvollere Tat, als uns selbst zufriedenzustellen. Dann schlägt er, ganz so, als wolle er einen gemäßigten Ableger des Dark Mountain Project begründen, einen Rückzug vom Anthropozentrismus vor, der nicht ganz einem Rückzug aus der modernen Gesellschaft entspricht. Wir müssen unsere Blindheit in Bezug auf die Sonderstellung des Menschen ablegen. Das ist die wahre Herausforderung. Solange die Gesundheit des Waldes nicht unsere Gesundheit ist, werden wir niemals den Appetit als Hauptmotivator in der Welt überwinden. Die spannende Herausforderung bestände darin, sagt er, den Menschen ein Pflanzenbewusstsein zu verschaffen.